wenn man sich anschaut, dass jetzt schon ganz vieles nicht mehr funktioniert, weil die Masse zu groß geworden ist, weil immer mehr Regelungen dazukommt, dann kommt jetzt in den nächsten 10 Jahren eine Pensionierungswelle für Beamtinnen und Beamten, die nicht aufgefangen werden kann durch junge Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt an dem tatsächlichen Verwaltungsstück nicht digitalisieren und nicht irgendwie schaffen, die KI ordentlich einzusetzen, sodass sie dort helfen kann, dann fährt der Karren in vielen Bereichen vor die Wand.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Till Behnke. Wer die digitale Gründerszene schon länger beobachtet, der kennt Till sicher als Co-Gründer des Nachbarschaftsportals nebenan.de und vielleicht auch der Spenderplattform betterplace.org. Sein jüngstes Unternehmensbaby heißt Rule Mapping und das möchte, wenn es mal groß ist, den Umgang mit Bürokratie radikal vereinfachen und radikal beschleunigen. Ihr ahnt es, der technische Schlüssel für eine Verwaltungsrevolution qua Startup, das ist natürlich künstliche Intelligenz. Danke, Till, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Thomas, danke für die Einladung.
Wie schlau muss KI sein, um die deutsche Bürokratie zu verstehen? Ich vermute mal, da braucht man Superintelligence, also die allgemeine, also die Artificial General Intelligence, die starke KI, oder?
Ja, wenn sie dann so stark ist, dass sie auch ein komplettes Jurastudium absolviert hat, dann kann sie dahin kommen, dass sie auch komplizierte Verwaltungsakte und anderes, ich sag mal, rechtssicher prüfen kann. Da ist die KI heute noch nicht.
Genau. Also, wer weiß, wann die starke KI kommt. In den USA wird ja gerade einiges rein investiert und trotzdem bleibt es ein großes Fragezeichen. Also gehen wir mal in die Jetztzeit. Was kann eure Bürokratie-KI bisher schon? Mit welchen technischen Mitteln?
Also das Besondere ist jetzt in dem Zustand, in dem das Potenzial dieser Large Language Models, der KI-Modelle, die wir heute haben, so groß ist, dass gerade da, wo der Druck am größten ist, gerade beim Staat, die Verwaltungsprozesse zu digitalisieren, dass da die Hoffnung ist, dass die KI das, wenn nicht jetzt, dann übermorgen alleine kann. Und tatsächlich wird hauptsächlich dann dran gearbeitet, wie man die KI-Modelle trainieren kann mit mehr Daten und feintunen kann, sodass sie dann auch juristische Fragen korrekt beantworten können. Und das führt aber auch in den nächsten Jahren alleine nicht zum Ziel, weil diese Large Language Models sind wahrscheinlichkeitsbasierte Systeme. Und im deterministischen Bereich, also wenn es um Verwaltung, um Justiz, um Compliance geht, dann geht es nicht darum, die wahrscheinlichste Antwort zu haben, sondern wir können die KI nur einsetzen, wenn sie korrekt antwortet. Und das Zweite ist, bei den KI-Systemen, die wir haben, ist es fast immer nicht so richtig nachvollziehbar für den Menschen, wie die KI eigentlich dazu kommt, diesen Vorschlag, diesen Entscheidungsvorschlag zu machen. Und das ist natürlich gerade im Bereich Justiz, Verwaltung, Compliance enorm wichtig, denn wir wollen KI-Assistenzsysteme, aber die Verantwortung für eine Entscheidung, die muss ein Mensch tragen und dieser Mensch muss nachvollziehen können, wie die KI eigentlich dazu kommt. So, und was wir machen, ist also nicht das KI-System zu feintunen und mit noch mehr Daten zu füttern und zu trainieren, weil dann kommt man vielleicht von 80% auf 90% Treffergenauigkeit. Wir brauchen aber eine korrekte juristische Prüfung. Und das heißt, man muss an das LLM ein regelbasiertes System vorne dran schalten. Und das tun wir. Das heißt, komplizierte juristische Fragen runterbrechen in 500, in 1000 kleine Fragen. Denn wenn man die KI sehr präzise zu einem Sachverhalt befragt, dann antwortet sie korrekt und halluziniert nicht. Und dieses System ist die Methodik dazu, ich sag mal, gesetzliche Regelungen und andere Regelwerke runterzubrechen in ihr letztes Detail. Das ist eine Methodik, die der Professor Breidenbach und sein Team vor über 20 Jahren angefangen haben zu entwickeln. Und dann erst ist eine Software daraus entstanden, mit der man Prozesse digitalisieren kann. Und jetzt hat es sich gezeigt, das ideale regelbasierte System, um eine KI an eine so kurze Kette zu nehmen, dass sie sich nicht verirrt und wir also 500 oder 1000 sehr präzise Fragen richtig beantwortet bekommen und dann hinterher, sage ich mal, den großen Verwaltungsakt oder die juristische Frage richtig beantwortet bekommen und der Mensch auch nachvollziehen kann, wie kommt die KI dazu, diese Entscheidung vorzuschlagen?
Das zentrale Problem der Bürokratie sind ja gerade die vielen Regeln, die es gibt, ne? Die sich vielleicht auch scheinbar widersprechen. Wenn es richtig gut gemachtes Gesetzeswerk ist, dann natürlich nicht. Aber eines der Hauptprobleme, warum Bürokratie in Deutschland heute nicht mehr gut funktioniert, ist, weil es ein Dickicht an Regeln gibt, die eigentlich nicht mal mehr die verstehen, die sie anwenden sollen und die dafür ausgebildet sind und das beruflich machen. Wie, und der Name, bei euch steckt es ja im Namen, quasi das Kartografieren der Regeln. Wie seid ihr da vorgegangen? Also wie kartografiert man die Regeln einer hyperkomplexen Bürokratie für eine KI?
Genau, also der Ursprung der Rule-Mapping-Methodik ist eben nicht die Verfahrensautomatisierung, sondern es beginnt in der Gesetzgebung. Also Gesetz oder ein anderes Regelwerk zu mappen, bedeutet eigentlich die Teilnormen, aus denen das Regelwerk besteht, erstmal visuell aufzuflechten und die Abhängigkeiten dieser Teilnormen untereinander darzustellen. Und letztendlich sind die Gesetze alle schon geschrieben, um hinterher dazu zu dienen, dass man einzelne Sachverhalte, Fälle an ihnen abprüfen kann. Und das heißt, es ist eine standardisierte Sprache, eine Notation entstanden, die wir Rule Mapping nennen, mit der man juristische Fragen an einem Regelwerk prüfen kann. So, und Juristen lernen schon im Grundstudium die sogenannte Subsumption. Ich bin selber kein Jurist. Manchmal sind Juristen im Raum, schaue ich immer sehr genau, wann sie mich unterbrechen wollen. Aber seit 12 Monaten beschäftige ich mich jetzt nur mit dieser Methodik. Das heißt, der Professor hat mir schon attestiert, das Grundstudium habe ich bestanden. Also die Subsumption bedeutet, wenn man eine große Frage hat, jetzt im Verwaltungsbereich, darf die Baugenehmigung erteilt werden? Dann bricht man das runter in Schichten, in Prüfschichten, Voraussetzungen, Untervoraussetzungen, Ausnahmen, Unterausnahmen. Und der Jurist lernt eben schon im Grundstudium in seinem Kopf von hinten nach vorne abzuprüfen. Also um die große Frage zu beantworten, muss man eigentlich sich fragen, die Baugenehmigung darf nur erteilt werden, wenn da, wo gebaut werden soll, nicht die Zauneidechse oder irgendein anderes seltenes, besonders schützenswertes Tier wohnt. Und das nennt man Tatbestandsmerkmal. Und ein großes Regelwerk, an dem man dann so eine Baugenehmigung prüft, besteht eben aus Hunderten, manchmal Tausenden Tatbestandsmerkmalen, die man einzeln abprüft. Und dann ist es so, die juristische Logik gibt eben vor, wenn ein Tatbestandsmerkmal gegeben oder nicht gegeben ist, dann ist es oftmals so, dass sich ganze Prüfschichten erübrigen. Also wenn die Zauneidechse nur dort nisten kann oder lebt, nisten ist wahrscheinlich das falsche Wort, dann darf da nicht gebaut werden. Also dann ist fast die ganze Prüfung schon klappt auf Rot. Und man muss am Ende aber noch 3 Ausnahmen prüfen, weil wenn es vielleicht um ein gesellschaftlich wichtiges Thema geht, wie eine Windkraftanlage, dann darf da doch gebaut werden.
Okay, was jetzt die Sinnhaftigkeit von Regeln angeht, das kann die KI jetzt nicht beeinflussen. Also quasi, wie wichtig jetzt die Zauneidechse ist, in welchem Kontext, das hat sie ja nicht zu bewerten. Wie weit seid ihr denn jetzt mit eurem Startup Rule Mapping? Du sagst, der Ansatz ist schon 20 Jahre alt, ungefähr, von Professor Breidenbach, Co-Gründer von dir, in die Welt gebracht. Wo steht ihr und was sind die nächsten Schritte?
Die Vorgängerfirma, die gab es tatsächlich jetzt auch schon über 20 Jahre. Und die ist entstanden auch mit einem Softwaresystem, um in komplizierten juristischen Verfahren, in denen der Professor und sein Team beratend tätig waren, ich sag mal in der Bundesregierung gegen Toll Collect, ein Verfahren, was über 10 Jahre lief, um eben die großen Mengen an Verträgen, an gesetzlichen Grundlagen und auch an juristischen Entscheidungen überhaupt noch überblicken und beherrschen zu können in so einem komplizierten Verfahren. Und die Methodik ist dann in der Software aufgegangen, die zunächst mal für in der Gesetzgebung benutzt wurde und bis heute wird. Das ist schon der große Vorteil, dass man Gesetze visuell entwickelt. Also in der Regel ist es heute noch so, dass eben viele Referenten, Referentinnen-Entwürfe in den Ministerien zirkuliert werden. Legisten und Legistinnen arbeiten in Fließtext. Und wenn man das Ganze in eine visuelle Struktur überführt, ist es natürlich viel greifbarer. Und Gesetzgebung ist ein kollaborativer Prozess. Das heißt, wenn ein ganzes Team von Legisten visuell sich über unterschiedliche Varianten eines Gesetzes austauscht, dann kann man schneller zum Ziel kommen. So, und das ist der Ursprung der Firma und Software geworden. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, dass wir eben diese visuellen Strukturen auch als maschinenlesbares Format abspeichern können. Und das kann eigentlich die Grundlage für die Digitalisierung dann auch von Verfahren in der Verwaltung sein.
Lass mich ketzerisch rückfragen. Kann es sein, dass eure Technologie dann dazu beiträgt, dass die Gesetze und Verfahren nur noch komplizierter werden?
Also vielleicht dazu nochmal, das Thema Bürokratie nur zu verteufeln, ist absolut falsch. Wir reden von Bürokratiebeschleunigung, denn natürlich muss die Bürokratie an vielen Stellen reformiert werden. Sie kann sicherlich auch an vielen Stellen abgebaut werden. Aber die Vorstellung, dass wir in Summe als Gesellschaft in den nächsten 10 oder 20 Jahren am Schluss weniger Regeln für unser Zusammenleben haben, ist eigentlich völlig undenkbar. Ich sag mal, was in den letzten 20, 30 Jahren dazu kam, mit jedem technologischen Fortschritt, also inzwischen haben wir nicht nur das reale Leben, sondern wir haben unser Zusammenleben auf sozialen Netzwerken, im Internet ganz allgemein. Das muss reguliert werden. Wir brauchen Regeln für unser Zusammenleben. Jetzt kommt die KI. Die KI braucht Regeln. Es gibt neue Technologien bei der Herstellung von Energie. Es gibt neue Technologien quasi in jedem Lebensbereich. Und all das führt dazu, dass wir eigentlich eine exponentielle Zunahme an Regelungen haben, die wir brauchen.
Okay, im Steuerrecht wäre das aber nicht zwingend notwendig. Das könnten wir radikal vereinbaren.
Exakt. Deswegen ist das kein generelles Thema. Mir ist nur wichtig zu sagen, die Bürokratie hat ihren Zweck. Sie regelt nämlich unser Zusammenleben. Und jetzt haben wir Glück, es werden immer mehr Regeln, aber wir leben ja im Computerzeitalter. Wenn wir jetzt also die richtigen Methoden und Werkzeuge uns bauen, dann ist Kompliziertheit kein Problem. Ja, wir müssen eben nur das Ganze in einem maschinenverarbeitbaren Raum bringen und müssen dann uns Tools bauen, mit denen wir massenhaft diese Regeln abprüfen können, also Sachverhalte an den Regeln abprüfen können.
Okay, dann akzeptiere ich jetzt mal deine Prämisse am Beispiel Windrad. Anna, wie beschleunigt eure Technologie das Genehmigungsverfahren für ein Windrad, von dem wir alle wissen, dass es da irgendwie, oder alle schon gesehen haben, diese Memes gesehen haben im Internet, dass es irgendwie lastwagenweise auf Papier ausgedruckte Dokumente geben muss, die dann irgendwie in Dutzenden von Aktenordnern oder Hunderten von Aktenordnern irgendwo hingekarrt werden. Wie beschleunigt ihr? Und ich nehme an, dass die Beschleunigung ja nicht nur darin besteht, dass die Dinge halt nicht mehr ausgedruckt werden müssen, sondern dass das Verfahren, also die Komplexität des Sachverhaltes besser in den Griff zu bekommen ist, oder?
Genau, wobei wirklich, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, wir sind ja nicht erst seit heute im digitalen Zeitalter angekommen. Also tatsächlich ist es heute, dass es so, dass es hauptsächlich auf Papier stattfindet in den Behörden. So, Windkraftanlagen, Genehmigungsverfahren ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist nämlich so, dass da kommunale Behörden, Landesbehörden und Bundesbehörden involviert sind. In manchen Bundesländern, also ist dann auch noch unterschiedlich, sind da bis zu 2 Dutzend Behörden involviert. Und jetzt muss man sich vorstellen, die sind nicht miteinander vernetzt. Manche benutzen die eigenen Computersysteme, andere haben keine eigenen Computersysteme und benutzen Word und Excel.
Sie haben immerhin einen Computer, da bin ich jetzt beruhigt.
Ich war nicht in allen diesen Behörden in Deutschland, aber tatsächlich ist es ein sehr gutes Beispiel, weil es ein maximal kompliziertes Verfahren ist mit vielen Beteiligten. So, und jetzt muss man sich anschauen, wie funktioniert bisher die Digitalisierung. Das heißt, es wird so ein Prozess angeschaut und dann werden Berater losgeschickt, die in den Behörden diese Abläufe dokumentieren, die das Regelwerk, also die Gesetze, die kommunalen, die Landes-, die Bundesgesetze dokumentieren und dann einen Sollprozess definieren, der dann in Pflichten- und Lastenhefte übersetzt wird. Das heißt, wir haben dieses ganze juristische Regelwerk und den Prozess und müssen das dann Programmierern erklären, dass sie ein Stück Software bauen. So, und das dauert in der Regel dann auch eben nicht nur Monate, sondern Quartale oder Jahre, also wenn wir über so ein kompliziertes Verfahren reden. Und jetzt sind wir aber im regulierten Bereich. Das heißt, wenn 3, 4 Jahre später die zukünftigen Prozesse definiert sind, die Software gebaut ist in ihrer ersten Version, dann ist mit absoluter Sicherheit auf kommunaler Landes-, Bundes- oder EU-Ebene irgendwo schon wieder die gesetzliche Regelung weiterentwickelt und verabschiedet worden. Das heißt, wir haben regelmäßig einen Zustand, in dem die Software erst fertig ist, wenn sie schon gar nicht mehr zum aktuellen Gesetzeslage passt. So, und das muss man durchbrechen. Ein sehr gutes Beispiel ist die Steuer. Die Steuer ist unser kompliziertestes Regelwerk gesetzlich, und auch da gibt es manchmal EU-Verordnungen oder neue Vorschriften. Und das heißt, wenn das Bundesfinanzministerium die Lohnsteuer ändert, was mehrmals im Jahr, also eine Lohnsteueränderung verabschiedet wird, dann veröffentlicht das BMF in sogenannten Programmablaufplänen die Änderungen. Ja? Und dann müssen Unternehmen wie Datev, Taxfix, Wieso, wie sie alle heißen, öffentliche und private Softwarehersteller, diese Regelungen programmieren. So, und hier gibt es die Möglichkeit, schon in der Gesetzgebung, wie gesagt, mit einer Software, die das Ganze auch noch visuell unterstützt, die Gesetze zu modellieren, zum ersten Mal dann auch zu simulieren, was bei Steueränderungen dann wirklich hinten bei rauskommt. Und wenn die dann verabschiedet ist, soweit sind wir jetzt, dann kann man das neue Gesetz in seiner aktuellen Version digital verfügbar machen. In einem maschinenlesbaren Format. Und das wäre schon ein absoluter Gamechanger, weil dann die Softwarehersteller nicht mehr die juristischen neuen Regeln umprogrammieren müssen, sondern sie einfach einlesen können, wenn man einen entsprechenden Standard verabschiedet hat. So, das ist Schritt 1. Wir gehen zurück zur Windkraftanlagengenehmigung, wo es dann darum geht, das Verfahren zu digitalisieren. Und da gibt es sogenannte No-Code-Systeme. Auch unsere Plattform ist ein No-Code-System. Das heißt, wir programmieren nicht die Prozessschritte und die Entscheidungsschritte, sondern wir können sie konfigurieren. Also von Rechten und Rollen, von Sachbearbeitenden, von dem Formular für die Antragstellung und wo man Dokumente hochlädt. All das kann man, ohne zu programmieren, konfigurieren. Gibt es viele Systeme. Das Besondere ist, die anderen No-Code-Systeme basieren alle auf Business Process Management. Das ist eine Notation, die sehr verbreitet ist für Geschäftsprozesse. Es fängt immer an mit Kunde ruft an und franzt aus in 100.000 Endzustände. Und das Besondere an juristischen Entscheidungsprozessen, regelbasierten Entscheidungsprozessen, ist, es gibt immer eine große Frage, ja oder nein, darf die Baugenehmigung für das Windrad erteilt werden? Und da prüft man, wie vorher dargestellt, von hinten nach vorne ab. Und das ist einfach eine andere Logik als die in sonstigen Geschäftsprozessen. So, und das heißt, in unserem No-Code-System kann man diesen Entscheidungsweg für jede einzelne Behörde, die vielleicht nur das Lärmschutzgutachten beurteilt, abbilden und konfigurieren, aber eben Ende zu Ende von Antragstellung bis Bescheidung in einem konfigurierten System den ganzen Prozess abbilden. Letzter Satz, wenn es jetzt Gesetzesänderungen gibt, dann ist man in dieser No-Code-Welt in der Lage, visuell mit Drag-and-Drop die Gesetzesänderungen zu machen, im Live-Betrieb. Das heißt, wir müssen nicht die Software umprogrammieren, wenn irgendeine Regeländerung stattfindet, sondern das ist ja der Normalzustand. Ständig ändert sich was, und wir können sogar Behörden schulen in der Methodik, sodass sie dann in der Lage sind, selber ihren Prozess zu adaptieren und quasi in Echtzeit ihre Computersysteme auf aktuellem Stand zu halten.
Wo steht ihr mit eurer Software? Kommt ihr schon zum Einsatz? Wenn ja, wo?
Genau, auch schon vor Gründung der Rule Mapping Group hat die Vorgängerfirma in der Vergangenheit im öffentlichen Bereich, aber ich sag mal zum Beispiel auch Kanzleien enabled in Massenverfahren. Ich sag mal, während des Dieselskandals ging es darum festzustellen, welche Käufer von Dieselfahrzeugen haben Schadensersatzanspruch. Und das ist etwas, was man mit unserer Software schon vor einigen Jahren in Windeseile konfigurieren kann. Und wir haben einige Großkanzleien enabled, einfach massenhaft bis zu 100.000 Klagen einzureichen. Wir haben hinterher die Justiz enabled, mit genau demselben Konfiguration und System, hunderttausende Klagen zu entscheiden. Und auch die Automobilindustrie hat zum Teil unser System benutzt, um vor Anwalts- und Gerichtskosten schon zu wissen, welche Kunden haben eigentlich Schadensersatzansprüche und welche nicht.
Vorsicht. Die Justiz darf doch nicht mit eurer Software entscheiden. Sie darf nur die Software als Entscheidungsvorbereitung nutzen, oder?
Exakt. Und jetzt haben wir über all das schon gesprochen, ohne KI. Rauszufinden, ob Dieselkäufer Schadensersatzanspruch haben, braucht man keine KI. Ist relativ einfach zu berechnen und mit wenigen Klicks. Aber gerade wenn wir jetzt dazu kommen und sagen, das Umweltschutzgutachten bei der Windradgenehmigung, das soll die KI beurteilen, dann ist die KI super darin, das einzulesen. Aber dann brauchen wir ein System, was eben eine korrekte und nachvollziehbare Antwort liefert.
Okay, das war jetzt Vergangenheit, wenn ich dich richtig verstehe. Wo steht ihr jetzt? Wo habt ihr jetzt die nächsten Einsatzgebiete bereits schon erschlossen? Oder wo wird die Rule Map demnächst ausgerollt?
Also die Rule Map ist mit KI, wir nennen es Rule-Based AI. Wie gesagt, wir entwickeln kein Sprachmodell, sondern wir nutzen ein beliebiges Sprachmodell, und das ist ganz wichtig. Es muss gar nicht so toll trainiert sein, es muss gar nicht die allerneueste Version sein. Wir können eigentlich mit allen sogenannten LLMs korrekte Ergebnisse erzielen, weil wir so einfache Fragen stellen.
Und dann nutzt ihr wahrscheinlich Mistral, Llama, im Grunde wahrscheinlich die Open-Source-Modelle, oder?
Exakt. Wir sind mit allen halbwegs ausgereiften Sprachmodellen in der Lage, diese präzisen Fragen korrekt zu beantworten, sodass wir eben gar keine Halluzination haben. So, wo ist es im Einsatz? Wir haben die KI auch schon im Einsatz in Justiz, in Richterassistenzsystemen. Das ist testweise in Bayern und Schleswig-Holstein im Einsatz. Und du hast es eben gesagt, gerade in der Justiz wird es einem so klar, das kann nur ein Entscheidungsvorschlag sein. Ja, also wir sind auch gar nicht der Meinung, dass die KI alleine entscheiden soll, auch nicht unsere, sondern wir arbeiten einfach dran, dass wir möglichst richtige Vorschläge produzieren und dass sie eben nachvollziehbar sind visuell. So, und jetzt gibt es einen Realbetrieb. Wir haben mit zwei jungen Anwälten die erste von der Bundesnetzagentur zertifizierte Streitbeilegungsstelle für Social Media auf den Weg gebracht. Der Digital Service Act ist seit letztem Februar auch in Deutschland gesetzlich verankert. Und das heißt, wenn dein Instagram-Account gesperrt wird, wenn du illegalen Content auf LinkedIn siehst oder sonst wo und die Plattform nicht reagiert auf deine Nachfrage, dann kannst du auf userrights.org deinen Screenshot hochladen, du kannst kommentieren den Sachverhalt und kannst verlangen, dass unabhängig geprüft wird, ob die Plattform diesen Content entfernen muss oder deinen Account wieder freigeben muss. So, und diesen Entscheidungsprozess, es gibt in Europa mehr als 20 Millionen eskalierende Content-Moderation-Fälle allein bei Instagram pro Jahr. Und das heißt, man braucht IT-Unterstützung und man braucht auch KI-Unterstützung, um jetzt, sage ich mal, 100.000 solche Fälle juristisch zu bescheiden. Ich sage mal außergerichtlich, das ist dann nur eine Empfehlung. Aber wir sind jetzt dabei, die ersten 1.000 Fälle solcher Content Moderations zu beurteilen bei User Rights, und da ist die Software im Einsatz. Also und zwar konfiguriert, ohne zu programmieren, von Hochladen von Screenshots bis zur KI-gestützten Entscheidung, ob dieser Content illegal ist oder wie dieser Sachverhalt zu bewerten ist.
Wann wird die Rule Map die Baugenehmigung radikal beschleunigen?
Ja, wir haben dank des Validierungsauftrags von der Sprint genau da einen MVP, der fast fertig ist, den wir jetzt in Zusammenarbeit mit Baden-Württemberg und einem Landkreis dort und der Sprint so weit bringen, dass er
MVP, Minimal Viable Product, also eine Art Prototyp, der...
Exakt. Das wird kein System, was jetzt dieses Jahr produktiv zum Einsatz kommt, aber tatsächlich ist das Thema emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, wozu Windkraftanlagen gehören, aber auch zum Beispiel das Wasserstoffkernnetz, wo es darum geht, Gaspipelines umzuwidmen, sodass sie genehmigt sind, um zukünftig Wasserstoff zu transportieren. ist auch eine emissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren. Und diese komplizierten Genehmigungsverfahren sind tatsächlich etwas, wo wir uns auf die KI-Komponenten jetzt konzentrieren und uns auch an Ausschreibungen beteiligen, in denen es darum geht, eben die KI rechtssicher und nachvollziehbar einzusetzen. Also wann sind wir in der Lage? Ich würde sagen, wir wären, um einen Windkraftanlagengenehmigungsprozess Ende zu Ende komplett alleine auf der grünen Wiese umzusetzen, sind das wenige Monate. Uns ist aber völlig bewusst, dass man, wenn man mit 24 Fachbehörden integriert sein will und auch, ich sag mal, über Schnittstellen deren Bestands-IT mit einbinden möchte, dann ist das ein großes Projekt. Aber wir werden dranbleiben und zeigen, dass wir zumindest auf der grünen Wiese innerhalb von wenigen Monaten in der Lage wären, den ganzen Prozess auf die Straße zu bringen.
Ja, die grüne Wiese, die gibt es ja nun mal in der Bürokratie nicht. Und insofern finde ich, gibt es ja hier eine sehr, sehr interessante Konstellation, eine Ambivalenz. Ne? Eure Vision ist es, Bürokratie radikal zu vereinfachen. Und gleichzeitig unterliegt ihr selbst ne, wahrscheinlich eine ganze Reihe bürokratischer Regeln oder Hürden. Ne? Kannst du mal beschreiben gewissermaßen, worin eure Herausforderung besteht, Bürokratie zu überwinden, um Bürokratie zu überwinden?
Also da gibt es ganz viele Ebenen, auf denen das stattfindet. Also ich sag mal, allein das Vergaberecht, was so kompliziert ist und was auch so gelebt wird, dass es für ein kleines Unternehmen nahezu unmöglich ist, sich an den wirklich spannenden und großen Ausschreibungen der öffentlichen Verwaltung nicht zu beteiligen, sondern dann auch darin zu bestehen, ja, und die Aufträge zu bekommen. Und das ist ja auch ein Dilemma für den Staat, dass er eigentlich nur in der Lage ist, an die Großkonzerne Aufträge zu vergeben, die regelmäßig nicht die Organisation sind, in denen so die ganz große Innovation neu geboren wird. So, und jetzt haben wir so eine Innovationsgeschwindigkeit in der KI, wo sich Konsortien bilden. So, das heißt, wir gehen damit um, dass wir eben nicht alleine an Ausschreibungen teilnehmen, sondern mit großen Unternehmen und auch da in der Wertschöpfung. Es braucht die Berater, die dann so ein Projekt und so einen Vergabeprozess organisieren, die auch schnell nochmal 50 oder 100 Softwareentwickler, die wir jetzt in unserem Fall selten brauchen, dazuschalten können. Und wir schauen einfach, dass wir uns jetzt nicht drum bemühen, auf der grünen Wiese oder in der Integration die ganz großen Projekte Ende zu Ende machen zu wollen, sondern wir werden uns darauf konzentrieren, unsere Komponente bereitzustellen, so dass, sage ich mal, ein T-Systems oder die großen Systemintegratoren diese Projekte machen, an den Ausschreibungen teilnehmen und dann auch die vielen Software-Module zusammenführen. Und wir konzentrieren uns darauf, rechtssichere, KI-gestützte Vorschläge, die nachvollziehbar sind, zu generieren. Eine andere Ebene, auf der wir an bürokratische Hürden stoßen, die aber oftmals ganz verständlich sind, ist zum Beispiel auf der Ebene, wo findet jetzt die KI statt? In einem geschützten Bereich der öffentlichen Verwaltung. Das heißt, wir müssen nicht nur unsere Software auf Server bringen, die Bundesländern oder dem Bund gehören und die abgeschirmt sind, sondern auch die LLMs, die KI, die wir benutzen, die muss dann on-premise laufen. Und das ist schnell gesagt, das ist auch schnell in Regeln geschrieben, aber umgesetzt ist es nicht. Wir haben also zumindest da oftmals jetzt nicht die Möglichkeit, auf unser optimales Setting zuzugreifen. Aber glücklicherweise brauchen wir, wie gesagt, nicht das Neueste oder nur ein ganz bestimmtes KI-System, sondern wir können eigentlich mit allen arbeiten.
Deine Tonalität ist ja sehr freundlich gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in der Bürokratie. Was ich auch verstehe, du musst ja mit denen konstruktiv zusammenarbeiten, um deine Rulemap dann tatsächlich ins Laufen zu bekommen. Lass mich dich dennoch fragen, hast du eine Intuition dafür, wie groß der Schaden ist in Deutschland, der durch dysfunktionale Bürokratie entsteht? Ihr guckt ja nun schon sehr lange da drauf und die müssen ja jede Menge Fälle begegnen, wo du denkst, um Gottes Willen, ein einfacher Vorgang, er wird nicht beherrscht von der Bürokratie, dadurch entsteht volkswirtschaftlicher Schaden und auch im Übrigen menschlicher Schaden ja oft.
Also ich bin ja auch Bürger und Steuerzahler und Unternehmer. Das heißt, ich habe in den letzten 20 Jahren ständig und auch zunehmend meine frustrierenden Erlebnisse. Wenn es um meinen Bürgeramtstermin geht einerseits, aber auch wenn es für mich als Unternehmen darum geht, ob ich sowas wie nebenan.de in Kooperation mit einer Stadt quasi eine Public-Private-Partnership auf den Weg bringen kann oder nicht. Und das ist nicht nur anekdotisch frustrierend, sondern jetzt verfolge ich das natürlich professionell, auch welche Studien es gibt. Und es gibt Aussagen, wissenschaftliche Aussagen, die sagen, das schädigt unser Bruttosozialprodukt mit zweistelligen Prozentbereichen. Also ich wäre jetzt vorsichtig, da zu sagen 50% oder 30. Also es geht nicht um die Zahl. Aber es ist am Ende so, dass wir uns lahmlegen. Und zwar nicht nur da, wo Bürger und Staat zusammenkommen, sondern gerade, wo ich mir mit jedem Unternehmen, was im Maschinenbau oder Robotik oder auch jetzt, wenn ich wirklich an KI forschen würde, ja, wo immer die Frage ist, in Deutschland sehen wir die Chancen oder sehen wir erstmal die Risiken zu sehr? Ich würde mir nach den letzten 20 Jahren dreimal überlegen, in den meisten Branchen, ob ich in Deutschland nochmal gründe. Und das nächste ist ja dann, ich gründe vielleicht in Deutschland, aber wer gibt mir das Kapital, um die Sache dann groß zu machen? Also wir haben inzwischen eine ganz tolle Early-Stage-Finanzierungslandschaft. Und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, wo die großen Unternehmen sitzen und wer sie besitzt, da kommen ausländische Fonds, gerade mit staatlichem Geld, und nehmen dann die besten Ideen, die schon anfangen zu fliegen, mit.
Haben wir viel im Podcast hier drüber auch natürlich schon geredet. Aber lass mich nochmal auf den Aspekt, du bist ja auch Bürger, zurückkommen. Was bedeutet denn dysfunktionale oder zumindest nicht gut funktionierende Bürokratie im Verhältnis von Staat und Bürgerinnen und Bürgern?
Also ich sag mal, gerade so die Dienstleistungen, die Bürgerämter erbringen, da gibt es das sogenannte OZG, das Online-Zugangsgesetz, was seit einigen Jahren jetzt gesetzlich vorschreibt, dass Bürgeramtsdienstleistungen digitalisiert werden müssen. Und da sind inzwischen über 4 Milliarden Euro ausgegeben worden. Und das hat dazu geführt, dass ein großer Teil dieser Prozesse auf den ersten Blick digitalisiert ist, nämlich wenn ich jetzt meinen Führerschein oder meine Kfz-Zulassung oder einen neuen Personalausweis, ich kann bestimmte Anträge digital stellen, mit einem Online-Formular beantragen.
Naja, teilweise, ja. Nicht, das wäre ja schon ein Fortschritt, wenn das flächendeckend umgesetzt wäre.
Ich habe während Corona schon ein Auto zulassen können, komplett digital, und habe die Nummernschilder geschickt bekommen, selbst in Berlin. Also ist teilweise. Jetzt kommt's aber. Ich habe die Schnittstelle zum Bürger. Die Antragstellung ist mit Online-Formular. Der Bescheid ist digital. Aber was dazwischen passiert, ist überhaupt nicht digitalisiert. Also für fast alle OZG-Prozesse ist es so, die online gestellten Anträge werden in der Behörde ausgedruckt und die Papierakte nimmt genau denselben Weg wie vorher. Und da ist ja eigentlich die volkswirtschaftliche Effizienzgewinn der Digitalisierung zu finden. Also ich sag mal, die Kontaktstelle zum Bürger ist auch und genauso wichtig. Aber wenn man hinter die Kulissen schaut, dann ist es desaströs. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass jetzt schon ganz vieles nicht mehr funktioniert, weil die Masse zu groß geworden ist, weil immer mehr Regelungen dazukommt, dann kommt jetzt in den nächsten 10 Jahren eine Pensionierungswelle für Beamtinnen und Beamten, die nicht aufgefangen werden kann durch junge Menschen. Das heißt, wenn wir jetzt an dem tatsächlichen Verwaltungsstück nicht digitalisieren und nicht irgendwie schaffen, die KI ordentlich einzusetzen, sodass sie dort helfen kann, dann fährt der Karren in vielen Bereichen vor die Wand. Und es gibt jetzt schon die öffentliche Meinung, jeder, der genau hinschaut, sagt, das hat jetzt schon einen großen Impact auf Politikverdrossenheit. Es fährt mit einer Geschwindigkeit auf einen Failing State zu in einigen Bereichen, in leider zu vielen Bereichen, dass der Druck so hoch ist, dass ich jetzt so als Optimist sagen muss, dass ich mir erhoffe, dass der Groschen fällt und dass jetzt die neue Bundesregierung, wie auch immer sie sich dann zusammenfindet, dort nochmal einen ganz anderen Gang hochschaltet, als es in den letzten Jahren passiert ist.
Hast du eine Erklärung dafür, wie Deutschland, das ja mal, insbesondere die preußische Staatsverwaltung, ein Rollenmodell für die Welt war, ein Vorbild für die Welt war. Warum insbesondere in den letzten 20, 30 Jahren deutsche Verwaltung im Grunde zu so einem Abstiegskandidaten oder fast zu einem globalen Negativbeispiel wurde. Ne? Also wir machen eine Folge mit dem Politologen im Podcast, vielleicht mögt ihr mal reinhören, Wolfgang Drexler gemacht, der sehr gut beschreibt, dass wir über die Frage, ob deutsche Verwaltung innovativ ist, ja sowieso schwer diskutieren können, aber dass sogar die klassische Stabilität, also die Zuverlässigkeit der Verwaltung, nicht mehr gegeben ist. Hast du dann eine Perspektive drauf, über die, dass du zur Lösung beitragen willst, das wissen wir, da reden wir auch gleich nochmal
drüber. Nein, ich hab ganz klar den Blick darauf, dass die Deutschen hier immer gut waren mit Regelungen und dass, wie vorhin gesagt, dass die Bürokratie ihren Zweck erfüllt und dass wir gute Regelungen schaffen für unser Zusammenleben, die zu Fairness führt. Ja, in der Gesellschaft. Und ich bin der Meinung, dass wir auch heute noch es uns sehr viel besser geht als ganz vielen anderen Nationen, in denen es nicht so gut geregelt, transparent und fair zugeht. So, und das ist gleichzeitig jetzt das, worüber wir stolpern, in dem Moment, wo technologische Entwicklungen exponentiell zunehmen. Die Komplexität unseres Zusammenlebens ist seit Beginn der Digitalisierung in den letzten 20, 30 Jahren explodiert. Und wir versuchen immer noch sehr deutsch alles ordentlich zu regeln. Und jetzt neuestes Beispiel ist, wie, ich sag mal, das Fact-Checking auf Social Media wird einfach eingestellt in den USA. Und in Europa haben wir den Digital Service Act gerade auf den Weg gebracht, weil wir sagen, nein, hier wollen wir auch, dass das Internet kein rechtsfreier Raum bleibt. Also wir regulieren, wo andere nicht regulieren. Und das ist erstmal eine gute Sache. Und wir sehen jetzt mit Fake News und wie das Wahlen beeinflusst und die öffentliche Meinung, dass das Internet muss dringend reguliert werden. Und das führt jetzt dazu, wir schaffen die richtigen Regeln. Wir benutzen nur nicht die richtigen Werkzeuge und richtigen Methoden, um dem Ganzen noch Herr zu bleiben.
Hey, jetzt machst du aber ein ganz großes Fass auf mich. Also die Frage, was sind die richtigen Methoden, um Fake News zu reduzieren? Ne? Also die aktuellen Methoden, die wir hatten, scheinen ja auch nicht so richtig gut funktioniert zu haben. Insofern ist die Tatsache, dass sich was ändern muss, ja durchaus nachvollziehbar. Aber lass uns da jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil das doch ein etwas anderes Thema, dann ein anderes Fass nochmal groß aufmachen würde. Lass uns ein bisschen über dich sprechen. Ne? Wir kennen uns schon eine Weile. Ich habe das immer bewundert, quasi an welchen, wie du an den Schnittstellen von Unternehmertum, sozialem Unternehmertum, Weltverbesserung oder Gesellschaftsverbesserung und knallhartem klassischem Unternehmer möchte auch bitteschön Geld verdienen und ökonomische Werte schaffen, wie du dich da immer quasi auch weiterentwickelt hast. Wie wurdest du, wer du bist? Wann hast du die Entscheidung getroffen, Unternehmer zu werden?
Ich glaube, dass sozusagen der Kern sich nicht verändert hat, nicht so stark. Also prägend war für mich nach der Schule, als ich schon zu Ende der Schule leistungsmäßig Rugby gespielt habe, ein Sport, der in Deutschland keine große Bedeutung hat. Also musste ich dann nach Südafrika gehen, wo Rugby ein großer Sport ist. Und jetzt bin ich mit 20 direkt nach dem Abi oder ein Dreivierteljahr später in Kapstadt angekommen und habe eine ganz andere Art von Kluft zwischen Arm und Reich gesehen und miterlebt und mittendrin gelebt dann eine Weile. Und als ich dann zurückkam und mit ja, als ersten Job noch vor dem Studium in einem Startup gelandet bin. Diese Mischung aus damals Anfang der 2000er, noch bevor die erste Dotcom-Bubble geplatzt ist, die Mischung aus, dass im Internet ist alles möglich. Also ich kann mit dem, was ich dann auch als Wirtschaftsinformatiker im Studium gelernt habe, also ich kann mich vom Computer setzen und kann was erschaffen, was hinterher als Tool von Millionen Menschen theoretisch und jetzt ist es auch so gekommen, praktisch genutzt werden kann, ohne Häuser zu kaufen und riesige Investitionssummen zu haben. Also alles ist möglich und gleichzeitig mit den Eindrücken, wie ungerecht es in der Welt zugeht. Und da zu schauen, wie kann man das gerade das aufkommende Internet benutzen, um irgendwie gesellschaftlich sinnvolle Dinge zu machen. Das war und ist geblieben. Und das hat die 10 Jahre lang habe ich mehr oder weniger hauptamtlich Better Place aufgebaut als eine Non-Profit-Sozialunternehmen. Also das, du hast eben gesagt, knallharte Unternehmertum. Ich habe gerade überlegt, wo habe ich knallhartes Unternehmertum? Also ich sag mal, absolut richtig. Ich habe danach
Bei nebenan.de ist ein sehr erfolgreiches Startup, was an Burda verkauft wurde, wo ihr ordentlich Geld verdient habt. Euch sei es hochgegönnt, aber das würde ich doch mal wahrnehmen. Der Zweck als solcher war durchaus sozial, aber die unternehmerische Schiene war klassisch Startup-Logik, oder?
Und das unterschreibe ich auch so, dass man schauen muss, dass es kein Widerspruch ist, ja? Dass man sich nicht entscheidet, entweder mache ich Charity oder ich verdiene Geld, sondern die Motivation ist immer das Entscheidende. Bei nebenan.de, wie auch jetzt, ist, wir wollen gesellschaftlich was bewegen. Bei nebenan.de haben wir gesagt, wir wollen die Gemeinschaft im Kleinen. Wir wollen eigentlich, dass die Menschen sich die nebeneinander leben, sich nicht nur auf der Straße grüßen, sondern dass die einen einfachen Weg haben, um sich gegenseitig zu unterstützen, so im Alltag. Und das ist glücklicherweise, gibt es jetzt 10.000 kleine digitale Gemeinschaften in Deutschland. Und glücklicherweise haben wir das nicht auf Spenden finanziert, sondern haben darauf ein Geschäftsmodell etabliert, in das dankenswerterweise auch ganz klassische Unternehmensfinanzierer viel Geld gesteckt haben, um das überhaupt so weit zu bringen, dass das mal ein Geschäftsmodell sich ausbreiten kann. So, und gerade bei dem Thema Gemeinschaft bin ich jetzt in meiner Wahrnehmung geblieben. Also wir sind jetzt, ich hätte vor anderthalb Jahren nicht gedacht, dass ich nach fast 20 Jahren Consumer Internet, wie man es nennt, also sowohl Better Place als auch nebenan, ist am Ende eine Webseite, die du und ich als Privatpersonen benutzen, dass ich jetzt zur Verwaltungsdigitalisierung komme. B2B und B2Government. Ja, also sei auch einmal gesagt, unsere Methodik und Software ist natürlich für den Compliance-Bereich von Unternehmen genauso spannend und wirkungsvoll wie im Einsatz in der Verwaltung. Also Rule Mapping und das Enablen unserer regulierten Welt. Ich bin ja der Meinung, die Bürokratie ist gut. Sie dient unserem Zusammenleben der Organisation und sie muss funktionieren. So. Und da ist jetzt derartig ein Knoten drin. Und wir haben aber die Chance, aufbauend auf der Arbeit der letzten 20 Jahren vom Professor und seinem Team, dass wir diesen Knoten durchschlagen können. Und das ist eine ganz große Motivation. Dafür brauchen wir einen Haufen Geld. Der Grund, warum wir diese Unternehmen jetzt gegründet haben, ist nicht, dass wir glauben, dass wir ganz schnell mit KI einen Haufen Geld verdienen können, sondern unser großes Ziel ist, dass wir gerade in der öffentlichen Verwaltung das in der Breite zum Einsatz bringen. Und deswegen denken wir nicht nur drüber nach, sondern arbeiten zum Beispiel ganz intensiv an Open Source Geschäftsmodellen, weil wir wissen, dass gerade in der digitalfähigen Gesetzgebung die Adoption in der öffentlichen Verwaltung nur da sein wird, wenn wir große Teile von dem, was wir tun, eigentlich alles Wesentliche auch open sourcen.
Du hast es eben angedeutet, du warst Rugby-Spieler, ne, bist Nationalspieler, mehrfacher deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, bist dann tatsächlich nach Südafrika gegangen, wo das quasi Leistungsniveau ja auch nochmal quasi sehr, sehr viel höher ist als in Deutschland, konntest da mithalten. Was hat dir der Sport für deine Karriere als Unternehmer, als Sozialunternehmer mitgegeben?
Also wahnsinnig viel. Ja, ich habe auch Leichtathletik gemacht in meiner Jugend, wo es darum ging, alleine am schnellsten zu laufen, am weitesten zu springen. Aber der Teamsport, ich habe, seit ich 5 Jahre alt war, Rugby gespielt und habe es gemacht, bis ich 25 war. Dann eben die zwischen 15 und 25 war es das Wichtigste, mein wichtigster Lebensinhalt. Und der Teamsport hat mich wahnsinnig geprägt. Und dazu Rugby, wo die Engländer ja sagen, Fußball is a gentleman's sport played by roughs. Ja, sagen auch die Fußballer. Und Rugby is a rough sport played by gentlemen. Also es gibt keine Schwalben im Rugby. Es gibt keine Buhrufe oder es gibt keine Pfiffe, keine Hooligans. Alle haben Respekt vorm Schiedsrichter. Also
niemand simuliert eine schwerste Verletzung.
Nein, genau. Also wir sind da natürlich sehr stolz drauf, da gerade im Unterschied zur Kultur im Fußball, ja, auf Tribüne, Umgang mit Schiedsrichter und untereinander. Aber es ist im Teamsport allgemein was dran und im Rugby im ganz Speziellen. Es lehrt dich die wichtigsten Lessons, dass du nur gemeinsam gewinnen kannst. Und dann ist auch man lernt verlieren im Team- und Spielsport. Ja? Und im Verlieren lernt man viel mehr als im Gewinnen. Das heißt, dieses immer wieder Aufstehen, immer wieder sich auch als Gruppe zu motivieren. Und das ist, sag ich mal, in jedem Setting von Arbeitswelt, ob ich als Angestellter bin, ob ich freiberuflich mit Partnern arbeite oder ob ich eben als Unternehmensgründer oder irgendein Mitglied eines Start-up-Teams, ja, eine kleine Gruppe, die die Welt bewegen will. Das ist sehr nah an der Rugby-Mannschaft, die auf den Platz geht, um sich an Regeln zu halten, aber mit aller Kraft gewinnen zu wollen.
Hart, aber fair. Deine Ohren sehen noch ganz normal aus, ne? Also hast nicht diese Blumenkohlohren, mindestens professionelle Rugby-Spieler dann, ne?
Es gibt zwei Mannschafts-
am Ende der Karriere haben, oder?
Es gibt zwei Mannschaftsteile, die heißen Stürmer und Hintermannschaft. Anders als im Fußball, die Stürmer müssen auch verteidigen. Aber die Stürmer sind groß, teilweise auch besonders athletisch, aber teilweise auch einfach kräftig und massig, zumindest traditionell. Heute sehen sie alle aus wie kleine Maschinen. Und die haben hinterher Blumenkohlohren, weil sie diese Scrums, die Gedränge machen und weil sie immer dort sind, wo es geradeaus geht. Und ich gehörte zu der Hintermannschaft, das sind die kleinen Schnellen, die einen Haken schlagen und hoffentlich von den Kräftigen nicht erwischt werden. Und die kommen meistens ohne schwere Verletzungen und mit heilen Ohren durch.
Wie definierst du für dich Erfolg in 30 Sekunden?
Ich möchte was Bedeutsames schaffen, was nicht nur einer kleinen Gruppe dient, also mir selbst oder meinen Mitgründerinnen und Mitgründern oder meinem Team, sondern was wirklich einen Nutzen stiftet. So. Und auch nicht nur für eine enge Kundengruppe, denen wir helfen, dann noch mehr Spaß zu haben oder noch mehr Geld zu verdienen, sondern was wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert bietet. Möglichst direkt. Ja? Ich bin ja der Meinung, dass auch Großkonzerne oftmals gegründet wurden, um die Welt zu verbessern. Also sagen wir, das Automobil ist eine tolle Erfindung für die Gesellschaft. Nur was jetzt heute ein Automobilkonzern, wie direkt oder nicht mehr eben dieser Wille, die Gesellschaft zu verbessern, da ist, das ist dann eher das Problem. Aber ich möchte möglichst direkt einen Impact haben und einen möglichst großen, ja.
Warum hast du dir dann dieses dicke Brett der Verwaltungsmodernisierung ausgesucht oder die Verwaltung wieder effizient und fähig zu machen, tatsächlich Gesellschaft so zu organisieren, dass.
Ja, ich habe ähnlich wie im Sport viel Glück gehabt, jetzt in meinem Arbeitsleben in den letzten 20 Jahren, aber ich habe eben auch wie im Sport gesehen, dass es nicht nur auf Talent ankommt, sondern wenn Glück und harte Arbeit und gute Leute zusammenkommen, dann ist echt alles möglich. Und also gerade in Zeiten wie diesen, wo es überall brennt, wenn man auf die Weltbühne schaut, da ist es fast zwingend, dass man in seinem täglichen Tun etwas macht, was einen mit Sinn erfüllt. Und dann habe ich so viel Sachen gesehen, die dann auch klappen, wenn man hart arbeitet, dass es so die einfachen Dinge nicht sind. Und dann muss man sagen, ist auch ein großer Zufall, denn ich habe mit Stefan Breidenbach vor 17 Jahren Better Place gegründet und er rief vor etwas mehr als einem Jahr an und sagte, ihr seid doch jetzt gerade frei vom Tagesgeschäft von nebenan.de geworden und wir haben gerade festgestellt, wie unsere Arbeit der letzten 20 Jahren in Zusammenspiel mit KI einen ganz großen Unterschied machen kann für die Funktionsfähigkeit unseres Staats. Und was uns fehlt, ist jetzt aus dem, was wir schon haben, Technologie, Methodik, auch schon marktreife Systeme im Einsatz, ist jetzt da draußen eine Firma zu machen, die jeder sieht und die anschlussfähig wird zu dieser komplizierten Art, wie die Verwaltung ihre Digitalisierung macht. Und das ist genau die richtige Aufgabe zur richtigen Zeit. Das dickste Brett kam um die Ecke und ich glaube, wir haben ein Team jetzt beisammen, wo wir eine gute Chance haben, etwas zu bewegen.
Wo steht Rule Mapping in 5 Jahren? Optimistisches Szenario natürlich bei uns.
Ich denke nur über optimistische Szenarien nach. Das ist vielleicht auch eins meiner Defizite. Ich suche mir dann auch manchmal Mitgründerinnen und Mitgründer, die auch mal mir helfen, dass wir auch andere Szenarien durchdenken. Wo stehen wir in 5 Jahren? Ich glaube, dass wir schon in 18 Monaten da stehen sollten und müssen, dass wir nicht nur in Deutschland, nicht nur in der öffentlichen Verwaltung, sondern auch in der Privatwirtschaft diesen USP, den wir jetzt haben, nämlich die KI wirklich einsetzbar zu machen, dass wir den allen zur Verfügung stellen, möglichst standardisiert, uns nicht in Projekten verzetteln, sondern allen denjenigen, die komplizierte IT-Systeme bauen, zeigen, dass wir einen Baustein haben, der die Kluft zwischen dem KI-Potenzial, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen, und ihre Einsetzbarkeit im realen Alltag. Diese Kluft wird ja aktuell jeden Tag größer. Also die KI kann immer mehr, aber wir kommen immer langsamer hinterher, sie eigentlich nutzbar zu machen. Also zumindest, wenn es um Verwaltung, Justiz und Compliance geht. Ja? Und ich finde auch in anderen Lebensbereichen ist es so, dass die KI-Entwicklung größere Fortschritte macht, als dass wir echt die Tools bauen, die schon in massenhaft eingesetzt werden können. So. Und wir wollen uns jetzt in unserem deterministischen Bereich darauf konzentrieren, dass wir einen Alltagsmehrwert stiften. Und das heißt, in der Verwaltung, aber auch in der Compliance von Privatunternehmen und nicht nur in Deutschland, sondern darüber hinaus. Denn die Rechtssysteme in der Welt funktionieren alle so ähnlich, dass wir mit unserer Technologie eben nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich rund um den Globus dabei helfen können, regulatorische Fragen KI-gestützt richtig und nachvollziehbar zu beantworten.
Zeithorizont 18 Monate, steil und gut. Jetzt gucken wir am Schluss, wie immer, in diesem Podcast, du kennst die Frage, auf einen weiteren Zeithorizont, Jahr 2050, vielleicht 2055, 25, 30 Jahre. Welche Sprunginnovation wünschst du dir für diese ferne Zukunft, für dich und für deine beiden Kinder?
Also ich bin jetzt natürlich gedanklich sehr eng in dem, was mich jetzt hier umtreibt.
Das zählt nicht. Die Regel ist, es muss etwas anderes sein. Du darfst nicht sagen, dass wir den vollautomatischen, super fairen Staat haben.
Also dann wünsche ich mir, dass wir es schaffen, als Gesellschaften die unsere Medienlandschaft und damit meine ich natürlich die sozialen Medien, das Internet, von dem ich schwer überzeugt war. Ich habe ja auch eine Social-Media-Plattform gegründet, die eben glücklicherweise anders funktioniert. Aber jetzt, ich habe vor 20 Jahren gedacht, durch Facebook und Twitter wird die Welt besser. Weil den arabischen Frühling, andere Möglichkeiten, wo plötzlich die Menschen informiert waren, wo sie sich organisieren konnten, wo nicht mehr nur alle Macht konzentriert ist bei Einzelnen, sondern jeder hat in der Hosentasche das Internet und kann sich mit anderen vernetzen und man kann sich mobilisieren und man kann Informationen teilen. Und meine Überzeugung war, das wird Machtverhältnisse umkehren, sodass der Einzelne empowered wird und wird die Welt besser machen.
Path Machtkonzentration durchs Internet.
Und jetzt leiden. Sehen wir, dass erstmal auf der einen Seite die Machtkonzentration so krass zunimmt zu denjenigen, die diese Plattformen betreiben.
Okay, aber wir steigen schon ganz wieder tief in die Diskussion über die demokratischen und nicht demokratischen Funktionsweisen des Internets. Was ist dein Wunsch im Jahr 2050? Ein demokratisches Internet, das zu seinen Wurzeln zurückgefunden hat? Oder?
Exakt. Und ich bin der Meinung, dass das nur über Klarnamenpflicht und reguliertes Internet geht. Und ich wünsche mir, dass wir da hinkommen, dass man genauso verantwortlich ist für den Umgang im echten Leben miteinander, wie man im virtuellen Raum. Und wir müssen einen Weg finden, zwischen Freiheit und Sicherheit eine Balance zu finden. Aber das, was jetzt gerade stattfindet, das kann man ja nicht mal eine halbe Schraubendrehung weiterdrehen, ohne dass, sag ich mal, unsere Zivilisation zum Ende kommt.
Wie werden aus den digitalen Systemen, die heute Machtmaschinen sind, wieder Ermächtigungsmaschinen? Das ist eine schöne Vision. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen klugen Gedanken und ganz, ganz viel Erfolg euch. Deutsche und europäische Bürokratie wieder up to speed zu bekommen.
Vielen Dank.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Wenn ihr uns in eurer Podcast-App eine kleine Review hinterlasst, dann freuen wir uns natürlich auch sehr. Und natürlich bitte abonniert uns. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Vielen Dank, Max. Und in 14 Tagen, da kommt dann wieder die nächste Episode. Bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.